Anfang November gab es die Meldung, eine Alliance Syndicale Teleperformance, ein internationaler Zusammenschluss von Gewerkschaften, fordere das weltweit tätige Callcenter Teleperformance auf, Menschen- und Arbeitnehmerrechte einzuhalten. Mitarbeitende in mehreren Ländern hatten geäußert, dass sie Angst vor Vergeltungsmaßnahmen haben, wenn sie Probleme wie Zwangsüberstunden, unbezahlte Arbeit oder sexuelle Belästigung nur ansprechen. Jetzt richtet sich eine Kampagne an das Unternehmen Teleperformance und fordert etwas ganz Grundlegendes für die Angestellten, nämlich erst einmal die Einhaltung der Menschenrechte. Das in Frankreich ansässige Unternehmen unterhält Callcenter in Ländern wie den Philippinen, Mexiko, Kolumbien und Indien. Dort sind die Arbeiterrechte teils drastisch eingeschränkt. Das zeigt, wie problematisch die Situation in vielen Callcentern aussieht, wenn es um die Arbeitsbedingungen geht. Und das nicht nur in diesen Ländern, sondern auch in Deutschland. Wir hören eine Person, die für gewisse Zeit in einem Callcenter gearbeitet hat.
Spezifisch in diesem Callcenter, in dem ich tätig war, gab es ein Tracking-System. Das heißt, man hat sich jeden Morgen eingeloggt und jeden Nachmittag bzw. Abend, wenn man dann gegangen ist und auch während den Pausen. Man konnte nicht einfach rausgehen, man musste schauen, okay, wann gehe ich jetzt auf die Toilette, wann gehe ich jetzt Mittagessen, und hat genau auf die Minute geachtet.
Menschen, die in Callcentern arbeiten müssen, also ihre Pausen auf die Minute takten und diese erst einmal über ein Computersystem beantragen. Dagegen regt sich Widerstand. Ich habe mit Markus Nöten gesprochen, der bei der Gewerkschaft Verdi für Beschäftigte in Callcentern zuständig ist.
Man muss die Callcenter in zwei Bereiche unterteilen. Das eine sind die Callcenter, die für das Unternehmen arbeiten, die sogenannten brancheninternen Callcenter, wie beispielsweise Hugendubel hat ein eigenes. Und dann gibt es halt praktisch branchenunabhängige, die arbeiten für jeden, die verkaufen praktisch die Leistung. Da sind die Arbeitsbedingungen meistens schlechter, weil sie billiger sein sollen, sein müssen. Und dementsprechend ist die Überwachung dort viel höher. Und auch die Arbeitsplatzkontrolle, also was darf ich mit an den Arbeitsplatz nehmen? Von der gläsernen Wasserflasche, die gerade noch geht, abgesehen nicht viel. Und von daher ist das schon problematisch, wie Menschen da bei der Arbeit behandelt werden oder was sie über sich ergehen lassen müssen. Das prangern wir auch an, aber ist halt noch nicht bei den Anbietern und bei den Beschäftigten auf offene Ohren gestoßen.
Die Callcenter-Branche wächst. Zeitgleich sind die Arbeitsbedingungen schwierig. Was Deutschland angeht, fehlen in zahlreichen Betrieben Arbeitervertretungen wie Betriebsräte. Die Existenz solcher Strukturen wird teils auch systematisch unterbunden. Und wenn es doch einen Betriebsrat gibt, dann sieht die Situation oftmals folgendermaßen aus.
Direkt an die Vorgesetzten, die heißen im Callcenter, soweit ich weiß, Supervisor, hätte man sich nicht unbedingt wenden können, weil es ja schwierig war, da eben offen darüber zu sprechen, wenn Missstände da waren, wenn man zu viel gearbeitet hat. Was es gab einen Betriebsrat, das ist auch nicht in allen Callcentern so. Nur dieser Betriebsrat, der hat sich da weitestgehend rausgezogen. Der hat sich da auch teilweise, ja, in Anführungszeichen, schon auf der Seite der Firma gesehen. Und man konnte den ansprechen, um nochmal Sicherheit zu gewinnen im Falle einer Kündigung. Aber tatsächlich Strukturen, um Missstände anzusprechen, gab es nicht.
Wie kommen denn genau solche Zustände zusammen, dass also entweder die Arbeitervertretung ganz fehlt oder sie einfach gar nicht in dem ursprünglichen Sinne arbeitet?
Ich glaube, es hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, das Fehlen von Arbeiter- oder von Betriebsräten, würde ich jetzt einfach mal kurz nennen, hängt damit zusammen, dass wir schon die Schwierigkeit haben, in Callcentern Menschen dazu zu bewegen, sich zu engagieren, und dass, wenn sie das dann öffentlich machen, dass sie teilweise auch, naja, bekämpft ist vielleicht ein bisschen hart, aber gegen sie angegangen wird auch von Seiten des Arbeitgebers. Und wenn man dann etwas etabliert hat, ist es häufig so, dass dann natürlich auch der Arbeitgeber versteht, teilweise die Betriebsräte zu umgarnen oder zu praktisch auch Menschen von sich aus in die Betriebsräte zu schicken, die gewählt sind, weil man ja durch die Arbeitsbedingungen, nicht jeder kennt jeden, aber praktisch, ich sag jetzt mal, die Führungsebene ist ja doch schon bei allen immer bekannt, dass da auch Personengleichheit eventuell entstehen kann. Mit den Menschen, mit denen ich gewerkschaftlich zusammenarbeite, haben wir die Schwierigkeit zum Glück nicht. Also wir haben, zum einen habe ich eine Tarifkommission, weil wir an einem Callcenter Tarifvertrag haben. An anderen Stellen arbeite ich mit Betriebsräten zusammen und mit Gesamtbetriebsräten. Ich glaube, an der Stelle wird die Situation Situation besser, auch weil das Personal einfach weniger wird, was zu solchen Bedingungen arbeiten möchte. Fangen die Leute sich zu engagieren, weil sie wissen, sie haben die Sicherheit, dass sie kaum ersetzt werden können, wenn sie gekündigt werden. Also die Situation in Callcentern ist mittlerweile schon fast umgedreht. Die finden wenig Personal und deswegen verbessern sich auch darüber die Bedingungen und auch die möglichen Betriebsratsstrukturen und auch der Zugang zu uns und der Wille, sich bei uns zu organisieren und Hilfe bei uns zu holen, stößt auch auf offenere Ohren.
Die Callcenter handeln mit den Unternehmen, für die sie den Kundenservice leisten, oft Verträge aus, die dann gar nicht eingehalten werden können. Das wiederum heißt dann hoher Druck für die Mitarbeitenden, damit die diese vertraglichen Zahlen erreichen. Durch diese unrealistischen Vertragsabschlüsse sind die Callcenter selbst starken wirtschaftlichen Schwankungen ausgesetzt. Das macht die Arbeitsplätze unsicherer, obwohl Sie jetzt gerade gesagt haben, dass die Callcenter eher suchen und viele Leute diese Jobs nicht mehr machen wollen. Wie funktioniert denn dieses gesamte System der Auftragsvergabe an die Callcenter?
Ein Unternehmen kauft sich, will eine Leistung einkaufen zu einem bestimmten Preis und geht dann praktisch auf die Suche nach einem Callcenter, der den Preis bieten kann. Das hat eine Zeit lang einigermaßen funktioniert. In den letzten ein, zwei Jahren wird es schwieriger, weil die Callcenter durch den Personalmangel auch nicht mehr jeden Auftrag annehmen können und nicht mehr auch jeden Auftrag annehmen müssen. Wobei sich die Branche noch nicht dazu durchgerungen hat, aus dieser Erfahrung zu lernen und sich anders aufzustellen und sich auch selber als Callcenter den Druck zu entlasten, zu sagen, ich schließe mich mit meinen Mitbewerbern zusammen und lasse mir nicht mehr den Preis diktieren. Von daher ist das so ein ambivalentes Spiel. Auftraggeber drohen damit, den Auftrag zu entziehen und woanders hinzugehen, wobei die Wirklichkeit wahrscheinlich gar nicht das zulässt, in der jetzigen Marktsituation jemand anders zu finden, der den Auftrag nehmen kann. Aber das ist noch nicht so. Die Callcenter selber haben, glaube ich, noch nicht ihre Macht entdeckt, die sie eigentlich im Moment hätten. Daran arbeiten wir auch, denen das zu erklären, den Callcenter-Anbietern und auch den Verbänden, den beiden, die es gibt. Aber es trifft noch nicht so ganz auf offene Ohren. Von daher ist es schwierig zu sagen, wie kann man dagegen angehen, beziehungsweise wie kann man es erklären, das System. Früher war es halt so, der Preis wurde genannt und entweder er wurde erfüllt oder er wurde nicht erfüllt und man hat den Auftrag bekommen und man hat ihn nicht bekommen. Und dann wurde dann eventuell nachverhandelt oder halt eine schlechtere Leistung geliefert. Und dementsprechend wurde dann eine Kompensation hergestellt. Also in der jetzigen Situation ist es nicht mehr so einfach, weil wie gesagt, die Beschäftigtenzahlen, genau, der Callcenter-Mann boomt, aber immer weniger Menschen wollen zu einem Mindestlohn oder zu einem Lohn kurz über dem Mindestlohn zu diesen stressigen Bedingungen arbeiten. Von daher ist das sowas, was, glaube ich, langsam ins Leere läuft, dieses System.
Wenn Sie davon sprechen, dass im Callcenter Mindestlohn gezahlt wird oder nur wenig, darüber, welche Erhebungen gibt es denn zu den Einkommen in Callcentern und was fordern Sie da auch als Verdi-Gewerkschaft?
Wir hatten Ende Oktober, da hatten wir eine gemeinsame Veranstaltung mit den Technologieberatungsstellen des DGBs und auch da sind wir hingegangen, hatten wir branchenunabhängige und branchenabhängige Callcenter und es ist halt einfach so, dass im Regelfall bei branchenunabhängigen Callcentern, das heißt, die für jeden arbeiten, immer noch der Mindestlohn das Maß ist und auch der Mindestlohn das Maß praktisch ist, wonach die Verträge geschrieben werden. Und dann gibt es dann die Möglichkeit über Leistung, wobei Leistung ist immer die Frage, was ist das? Also wie viel kann ich leisten, um eine Prämie zu erhalten? Von daher ist es bei den branchenunabhängigen auf jeden Fall Mindestlohn und mit Zuschlägen vielleicht an die 10 oder 11 Euro ran, was kein Lohn ist, von dem man wirklich leben kann. Unsere Vorstellung, das ist allerdings eine sehr hehre, ist natürlich, dass wir sagen, wenn man arbeitet, muss man eigentlich mindestens so viel Geld bekommen, dass man eine Mindestversorgung, das heißt, dass man später eine vernünftige Rente bekommt. Davon sind die Callcenter sehr weit weg, weil mit einem Mindestlohn und einer 40-Stunden-Woche kommt man knapp über 1.500 Euro und das sind praktisch für einen auskömmlichen Lohn, sodass ich nicht in Rentenarmut ende, 1.000 Euro zu wenig. Also von daher ist da natürlich Wunsch und Wirklichkeit weit voneinander entfernt, aber wir arbeiten dran, die Bedingungen in den Callcentern zu verbessern. Das geht, also wie wir feststellen, nur mit gut aufgestellten Betriebsräten und natürlich einer gut organisierten Mitgliedschaft. Im Großen ist es der Mindestlohn plus ein bisschen was obendrauf, wenn ich denn dann nicht krank bin, sondern wenn ich arbeiten gehe und einen Leistungslohn erhalte. Das ist sozusagen das, was leider Wirklichkeit ist im Moment, immer noch.
Und wir schauen noch einmal darauf, was eine Person sagt, die in einem Callcenter tätig war und ja erlebt hat, welche Menschen dort auch hinkommen, um dort zu arbeiten.
Was ich vor allem miterlebt habe, ist in der Schulung, in der ich war, dass da viele Menschen kamen, die vom Arbeitsamt geschickt wurden, die vom Jobcenter geschickt wurden. Das war eine Situation, in der ihnen gesagt wurde, entweder ihr arbeitet dort jetzt oder euch werden die Leistungen gestrichen. Und dementsprechend erzeugt man ja auch eine Atmosphäre der Angst. Da sind ja Dinge nicht mehr wirklich sagbar, wenn man eben weiß, okay, daran hängt meine Existenz.
Also auch ein Ort, in den Leute quasi kommen, um zu arbeiten, wenn es oftmals keine wirklichen anderen Arbeitsorte gibt in der Stadt oder in dem Ort, in dem sie leben. Das ist öfters so, dass Callcenter gerade dann dort entstehen, wenn es wenig andere große Firmen gibt, die Arbeit bieten. Dann ist das Callcenter quasi sowas wie der letzte Arbeitsplatz vor der Erwerbslosigkeit. Wie kommt das zustande?
Ich glaube, das kommt zustande wegen der Hartz-Gesetze, die wir einfach haben, also auch wegen Hartz IV, wegen der Repression. Genau, da haben wir als Gewerkschaft natürlich auch eine klare Haltung, dass das nicht richtig ist. Das haben wir bei der Einführung gesagt, das sagen wir immer noch und genau, wir kämpfen auch in dem Maße sozusagen oder wir setzen uns dafür ein, dass das politisch auch irgendwann mal geändert wird, dass nicht durch Repression jede Arbeit angenommen werden kann. Zumal es häufig auch dann in den Callcentern auch noch so ist, dass wenn Menschen aus dem Jobcenter da hingehen, sind das auch noch Maßnahmen, die über die Agentur bezahlt werden. Das heißt, da muss dann auch noch Geld aufgewendet werden, was das Jobcenter in dem Sinne gar nicht aufwenden muss. Auch das ist praktisch auch wieder so eine Verlagerung von Kosten auf die Allgemeinheit, so wie Arbeit im Mindestlohnbereich ja auch schon eine Verlagerung von Einkommen auf die Sozialsysteme ist und auf die Gesamtbevölkerung. Genau, finden wir das nicht gut und nicht richtig. Und wie gesagt, Arbeiten im Callcenter ist, glaube ich, auch nicht für jeden gedacht, so wie jede Arbeit nicht für jeden Menschen irgendwie möglich ist. Von daher sind wir da auch an der Stelle gegen Repressalien, weil man muss das als Mensch auch können. Von daher ist so ein Unterdrucksetzen einfach der falsche Weg auch. Und auch das schützt eigentlich eher den Niedriglohnbereich, als ihn unter Druck zu setzen natürlich.
Nun sind, wir haben es am Anfang angesprochen, große Unternehmen, die Callcenter betreiben, oft in mehreren Ländern international tätig. Wie kann man sich denn in puncto Arbeitskämpfe international vernetzen und wie können dort in Zukunft die Forderungen aussehen?
Eingangs haben wir kurz über das Beispiel Teleperformance gesprochen. 280.000 Beschäftigte weltweit in 76 Ländern tätig. Da geht der weltweite Dachverband Uni Global mit der Sparte, die dafür zuständig ist, hin und versucht zum einen in der Öffentlichkeit natürlich über öffentlichkeitswirksame Aktionen, weil häufig wissen natürlich die Kunden gar nicht, wo sie anrufen. Das heißt, man weiß ja gar nicht, was ist denn ein Callcenter? Rufe ich jetzt bei einer großen Firma an und bin wirklich bei der großen Firma oder meldet sich nur jemand an der Leitung und sagt, ich arbeite für XY und ich bin aber in Wirklichkeit in einem Callcenter gelandet? Ich glaube, auch da ist nochmal unklar, was ein Callcenter ist und was die alles tun in der Öffentlichkeit. Von daher muss man da auf der einen Seite kann man gut Aufklärung betreiben und auch über die Druck, über die Auftraggeber sozusagen, also über die großen Firmen nach Möglichkeit ausüben. Das ist ein umständlicher Weg, aber das ist ein Weg und natürlich die Öffentlichkeit, weil die Öffentlichkeit wird von Callcentern eigentlich auch in gewisser Hinsicht gescheut, weil sie ja nur für einen Auftraggeber telefonieren und nicht praktisch selber am Markt wahrgenommen werden als Firma. Und genau, ich glaube, da gehören verschiedene Dinge zu. Zum einen, glaube ich, kann jeder, der in einem Callcenter arbeitet oder sollte mit Fug und Recht sagen, ich arbeite in so einem Callcenter, ich bringe eine gute Dienstleistung, verdiene aber zu wenig Geld und an der Stelle braucht man mehr Öffentlichkeit. Das ist weltweit nicht anders wie praktisch lokal. Von daher gibt es da Möglichkeiten, auch weltweit. Wie gesagt, Teleperformance, das, was da gerade läuft, ist ein Beispiel. Das wird jetzt angegangen. Da wird jetzt auch versucht, in mehreren Ländern praktisch dann die Beschäftigten dazu zu bringen, sich zu organisieren, eigene Betriebsratsstrukturen oder Arbeitnehmerstrukturen aufzubauen, um einfach eine bessere Gegenwehr gegen die Firma zu haben. Die Verlagerungsangst, wir verlagern den Arbeitsplatz irgendwo ins Ausland, ist etwas geringer, was, glaube ich, auch gut ist für die internationale Unterstützung gegenseitig, dass man sich nicht bekämpft, wenn man die Angst hat, man schafft sich den Arbeitsplatz gegenseitig ab, sondern dass man an der Stelle auch den Menschen sagen kann, unterstützt euch gegenseitig, seid solidarisch. Manchmal ist es dann halt auch nur zu sagen, wir machen das öffentlich auf unserer Internetseite oder wir schicken euch als Betriebsrat irgendwie in Solidaritätsschreiben und sagen, ja, wir sind mit bei euch, das hilft den Menschen im Ausland unglaublich und stützt deren Mut und deren Willen.